Guten Morgen.
Wir
Heute geht der erste Block, der erste Themenblock kommt und seht unsere Predigtreihe mit Johannes Kapitel 4 zu Ende. Dieses Kapitel enthält auffällige Kontraste zum vorherigen Kapitel. In Kapitel 3 ist es ein Mann, der mit Jesus redet. Hier ist es eine Frau. Der Mann ist ein Jude, sie ist eine Samariterin. Er ist ein Angesehener, sie ist eine Verachtete. Er ein Gerechter, sie eine Sünderin. Er begegnet Jesus in der Nacht, sie begegnet ihm am hellen Tag. Nikodemus sucht Jesus auf, die Samariterin hat Jesus aber nicht ausgesucht. An Nikodemus erfüllt sich das Wort, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. An der Samariterin erfüllt sich das, was Jesaja vor langer Zeit prophezeit hatte. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Das Kapitel beginnt mit der Anmerkung, dass Jesus Judäa verließ und zog weiter nach Galiläa. Merkt euch das bitte. Er verließ Judäa und zog weiter nach Galiläa. Judäa ist im Süden und Galiläa ist im Norden. Als ich im Kindergottesdienst war, haben wir das Land Israel so gezeichnet. Einen kleinen Kreis, eine lange Linie und ein großer Kreis. Der kleine Kreis ist der See Genezareth, die lange Linie ist der Jordan und der große Kreis ist das Tote Meer. Und entlang des Ganzen gab es Städte. Also Judäa ist im Süden, Galiläa ist im Norden. Passt sehr gut auf. Es könnte sein, wie Balingen ist Judäa. Und Stuttgart ist Galiläa. Und wenn ich von Balingen nach Stuttgart fahre, der direkte Weg würde die B27 sein. Aber das Problem ist, die B27 ist Samaria. Und die Menschen, die in Samaria wohnen, sind nicht so wie wir. Sind nicht so wie wir. Also der beliebteste Weg wird nicht die B27 sein, sondern durch Rosenfeld über die A81 nach Stuttgart. Aber Jesus sagt, ich gehe von Balingen nach Stuttgart, aber ich muss unbedingt durch Tübingen, weil Tübingen direkt auf meinem Weg liegt. Aber meine Volksgenossen, sie benutzen diese Reiseroute nie. Sie fahren lieber über die A81 und Jesus sagt, ich muss unbedingt durch Samaria reisen. Ich liebe diesen Vers 4. Johannes schreibt, er musste aber durch Samaria reisen. Warum? Weil Jesus dort in Samaria, in der Stadt Sichem, eine Frau unbedingt treffen wollte, dessen Leben kaputt war. Er wollte unbedingt diese Frau treffen. Die Juden hätten den Umweg, hier ist die Karte, die Juden hätten den Umweg, hier ist Jerusalem, sie hätten den Umweg über den Jordan genommen. Aber Jesus sagt, ich muss unbedingt durch Samaria reisen. Die Juden hätten den Umweg über den Jordan genommen, um das Land der verhassten Samariter nicht betreten zu müssen. Aber Jesus mied die Samariter nicht, denn er war Gottes Gabe an die Welt und nicht nur an die Juden. Aus diesem Grund wählte er diesen Weg. Er kam und suchte eine Sünderin, ein verlorenes Schaf unter den Samaritern. Er begegnete eine Frau beim Jakobsbrunnen. Jesus hat erkannt, dass diese Frau eine Not hatte. Sie brauchte Wasser. Sie kam mitten am Tag zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Mitten in der Hitze des Tages zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, was eigentlich ungewöhnlich war. Die meisten Frauen gingen entweder morgens oder abends Wasser schöpfen, wenn es nicht so heiß war. Der Grund, warum sie mittags kamen, um Wasser zu schöpfen, war, dass sie in der Stadt bekannt war als eine Sünderin. Und sie wollte deshalb die anderen Frauen beim Wasser schöpfen und ihr Geschwätz über sie einfach meiden. Die Samariterin wollte das heißt, sie kam mittags Wasser schöpfen, weil es der beste Zeitpunkt gewesen wäre, um möglichst keine anderen Menschen zu treffen. Die Samariterin wollte keinen Menschen begegnen und Jesus erfüllte ihr diesen Wunsch. Denn da Jesus von der Reise ziemlich erschöpft war, sandte er seine Jünger in die Stadt, um Speise zu kaufen, und er setzte sich am Rand des Brunnens, um mit dieser Frau allein zu sein. Die Samariterin kam, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr und sagt, gib mir was zum Trinken. Habt ihr das gehört? Jesus spricht zu ihr und sagt ihr, gib mir was zum Trinken. Gott will etwas von einem Menschen. Kann ein Mensch Gott etwas geben? Sollte das nicht umgekehrt sein? Was kann ein Mensch denn Gott geben? Jesus sagte einmal, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Was kann denn ein Mensch Gott geben? Liebe, Anbetung, Gehorsam. Gib mir was zum Trinken. Diese Bitte ist verständlich und macht uns klar, dass Jesus nicht nur müde war, sondern auch durstig. Aber die Bitte ist dreifach bemerkenswert. Erstens, dass Jesus als Mann und Rabbi die Frau anspricht. Die jüdischen Rabbinen hätten das nicht getan. Zweitens ist es ungewöhnlich, dass er die Grenze durchbricht, die die Juden selbst zwischen sich und den verachteten Samariter gezogen haben. Und drittens zeigt er, wie Mission in schwierigen Fällen beginnen kann. Durch eine Bitte, durch die sich der Bittende unter dem Gebetenen stellt. Die Frau wird an der Kleidung Jesu gemerkt haben, dass er ein Jude ist. Die Frau wird an der Kleidung Jesu gemerkt haben, dass er ein Jude war. Und sie hätte nie erwartet. Sie hätte nie erwartet, dass ein Jude sie ansprechen würde, weil die Juden die Samariter verabscheuen. Sie verachten die Samariter, was eigentlich verwunderlich ist, weil sie sind ein und dasselbe Volk. Juden und Samariter sind alle Kinder Jakobs. Unter König David und König Salomo waren sie ein einziges Volk. Aber durch durch den Nachfolger vom König Salomo, König Rehabeam, der hat die Kinder Israel so unterdrückt, dass die zehn andere Stämme gesagt haben, was für einen Teil haben wir denn mit David? Weg mit ihm. Und so hat sich das Land geteilt in das Südreich. Das Südreich war dann Juda oder bestand aus den Stämmen Juda und Benjamin und hieß dann Juda mit Hauptstadt Jerusalem. Und das Nordreich, da sind die 10 übrigen Stämme, hieß dann Ephraim mit Hauptstadt Samaria. Und als die Assyrer das Nordreich erobert haben, kamen sie aus Assyrien und haben das Land besiedelt. Und sie haben sich unter dem Nordreich vermischt. Und das hat das Südreich nicht gefallen, so dass sie nicht mehr wollten, dass die Menschen aus dem Nordreich nach Jerusalem kommen, um anzubeten. Und so haben die Samariter gesagt, okay, wenn wir nicht mehr nach Jerusalem anbeten dürfen, dann bauen wir hier auf diesem Berg, auf dem Berg Garisim, unser eigener Tempel. Und seitdem gibt es diesen Hass zwischen Juden und Samariter. Die Juden gebrauchen nicht einmal Trinkgefäße, aus denen Samariter getrunken hatten, weil diese ihnen als unrein galten. Das erklärt, warum die Frau sich verwunderte, dass dieser jüdische Mann mit ihr sprach und sogar aus ihrem Schöpfgefäß Wasser trinken wollte. Jesus antwortet, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bieten und er gebe dir lebendiges Wasser. Ja, ich brauche das lebendige Wasser. Lebendiges Wasser. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Die Gabe des Heiligen Geistes schließt alles ein, was so neuen Schöpfung, neuen Existenz gehört. Und zwar Vergebung, Erneuerung und ewiges Leben. So wie Jesus es dem Nikodemus erklärt hat. Das Gespräch kommt seinem Höhepunkt entgegen. Jesus setzt nun bei der Lebenserfahrung ein, indem er im Vers 13 sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Täglich muss die Frau ja zum Brunnen. Niemals wird auf dieser Welt der Durst für immer gestillt. Ich habe gerade getrunken, irgendwann werde ich wieder Durst haben. Es ist so. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Die Gabe Jesu stillt also den Durst auf ewig. In der Tat, der Heilige Geist, der den neuen Menschen schafft, wird einmal empfangen und baut dann die neue Existenz für immer auf. Und nur Jesus kann dieses Wasser geben. Aber er geht noch ein Stück weiter, indem er sagt, Vers 14, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser in das ewige Leben sprudelt. Wasser wird empfangen. Eine Quelle gibt. Versteht ihr das? Eine Quelle kann das Wasser für sich selbst nicht behalten, sondern aus der Quelle fließt das Wasser weg. Eine Quelle gibt. und die von Jesus Beschenkten werden in der Folgezeit auch für andere zu einem Heilsbrunnen. Das heißt ganz konkret, sie helfen mit, dass auch andere Menschen gerettet werden und das ewige Leben empfangen. Bist du so ein Heilsbrunnen, dass du anderen fließt, oder behältst du dieses Wasser nur für dich allein? Das Wasser, das du von Jesus bekommen hast, behältst du das für dich allein oder lässt du es fließen auf zu anderen? Der Heilige Geist, der in uns wohnt, erfasst noch weitere Menschen. Dies ist eine großartige Lebensbestimmung, für andere zur Quelle werden. Was die Frau für ihre Stadt wurde. Sie sagt, gib mir etwas davon. Gib mir von diesem Wasser. Mit Vers 16 nimmt das Gespräch eine überraschende Wendung. Denn als sie bereit ist, das Wasser anzunehmen, bringt sie Jesus in Verlegenheit. Ich liebe das. Er sagt, geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Moment mal, ich dachte, wir sprechen über Wasser. Warum bist du denn plötzlich so persönlich? Hä? Warum? Denkt man aber länger darüber nach, dann liegt in Jesu Worten eine große Folgerichtigkeit. Denn bevor die Frau lebendiges Wasser, das heißt den Heiligen Geist und neues Leben erhalten kann, muss ihre Sünde bereinigt werden. Und deshalb spricht sie Jesus direkt darauf an. Bei Jesus geht es in erster Linie darum, dass unsere Sünden durch ihn bereinigt werden. Eine Bekehrung ohne vorher seine Sünden bekannt zu haben, bleibt eine oberflächliche Bekehrung. Ich sage das noch einmal, das habe ich so schnell gesagt. Eine Bekehrung ohne vorher seine Sünden bekannt zu haben, bleibt eine oberflächliche Bekehrung. Denn Vergebung schafft Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott. Aber die Sünde macht einsam und diese Frau war sehr einsam. Sie war sehr einsam. Jesus sagt, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast nicht gelogen. Denn du hattest 5 Männer. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. In dieser Aussage erkennt sie, dass Jesus ein Prophet ist. Und ihre Aussage in den Versen 19 und 20 lenkt das Gespräch nach der Suche nach dem Ort der wahren Gottesbegegnung. Es geht nun um die Anbetung Gottes. Gottes Gegenwart, sein Wohnen wird dann dort sein, sagt Jesus, wo Anbetung im Geist und in der Wahrheit geschieht. Da, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da werde ich wohnen. Nicht mehr in diesem Tempel auf dem Berg Gerizim, nicht mehr im Tempel in Jerusalem, sondern da, wo die Menschen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, dort werde ich wohnen. Die von der Frau gesuchte Gottes Begegnung kann dann überall stattfinden, vorausgesetzt, sie hat den Heiligen Geist empfangen. Wie sieht also der wahre Gottesdienst aus? Jesus sagt, im Geist und in der Wahrheit. Wahre Anbeter sind diejenigen, die so anbeten, wie Gott es will. Weil er Geist ist, müssen auch sie ihn im Geist, das heißt im selben Heiligen Geist, anbeten. Und die den Heiligen Geist haben, sind die, die neu geboren sind. So wie Gott es dem Nikodemus im vorherigen Gespräch gesagt hatte. Nicht nur äußere Formen und Traditionen werden eingehalten, sondern der ganze Mensch wendet sich Gott zu. Und im Anschluss an dieses Gespräch gibt Jesus sich zum ersten Mal als Messias zu erkennen. Ausgerechnet an einer Frau. Er gibt sich zum ersten Mal als der Messias zu erkennen. An diese Frau. Die Jünger kommen zurück und verwundern sich, dass er mit einer Frau spricht. Zudem noch eine Samariterin, dieses komische Milchvolk, dieses komische Volk. Was wollte Jesus den Jüngern mit dieser Begegnung sagen? Was wollte er sie lehren? Regel Nummer 5. Wir kommen zum Punkt. Regel Nummer 5. Gehen wir einmal zurück zum Kapitel 3. Jesus spricht zu Nikodemus und sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mit der Welt sind nicht nur die Juden gemeint, sondern auch die Nichtjuden. Die Juden hatten die Vorstellung, dass wenn ihr Messias käme, würde er sein Reich bauen und es würde ein jüdisches Reich sein und er würde alle Feinde der Juden vernichten, die Samariter eingeschlossen. Aber Jesus sagt, der Vater hat mich in diese Welt gesandt, weil er diese Welt so sehr liebt. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nichtjuden. Dann heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, damit ist jeder einzelne Mensch gemeint. Jeder einzelne Mensch. Auch die Nichtjuden sind eingeladen, ihm nachzufolgen, an ihm zu glauben. Auch Frauen sind eingeladen, ihm nachzufolgen. Ich muss hier anmerken, dass kein Lehrer in Israel Frauen als Schüler hatte, sondern nur männliche Schüler. Aber mit Jesus kommt es auf jeden Einzelnen an, auf Frauen. Jeder wird gesehen und keiner wird übersehen. Auch Frauen, auch Menschen, die wir nicht so sehr mögen. Ja, das stimmt. Auch Menschen, zu denen wir keinen Umgang pflegen dürfen. Auch Menschen, die nicht so aussehen wie wir. Jeder wird gesehen, keiner wird übersehen. Denn Jesus und diese Begegnung Jesu mit der Samariterin war der Beginn der Weltmission. Es war der Beginn der Weltmission. Er wollte sagen, ich bin nicht nur gekommen für die Juden, sondern für die ganze Welt. Denn Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, was Regel Nummer 5 ist, ein Jünger zu sein. Ein wahrer Jünger muss seine Vorurteile ablegen, denn Gott macht keine Unterschiede. Ihr habt nicht verstanden, ich gebe es euch noch einmal. Ah ja, hier steht. Ein wahrer Jünger muss seine Vorurteile ablegen, weil Gott keine Unterschiede macht. Er sieht jeden Menschen. Um Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten, muss der wahre Jünger seine Vorurteile ablegen. Die Jünger mussten ihre Vorurteile den Samaritern und den Heidenvölkern gegenüber ablegen. Die Samariterin musste ihre Vorurteile den Juden gegenüber ablegen. Mit anderen Worten, sie musste ihr Leben von Grund auf ändern. Ein wahrer Jünger muss sein Leben von Grund auf ändern. Regel Nummer 5. Das betraf die Jünger, das betraf die Samariterin, das betraf Nikodemus, aber das betrifft auch uns heute, dich und mich. Wir müssen unsere Vorurteile anderen Menschen gegenüber ablegen. Dies ist der Preis der Nachfolge. Weil ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, oder? Andere Menschen zu mögen, die wir nicht mögen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Dies ist der Preis der Nachfolge. Den hat Nikodemus erkannt. Es hätte sein Leben von Grund auf verändert. Sie hätten ihn aus der Synagoge ausgeschlossen. Er hätte seinen Sitz im Synödrin, im Sanhedrin verloren. Seine Freunde, Kollegen und Geschäftspartner hätten ihn verlassen. Er hätte alles verloren. Und Jesus wollte nicht, dass er eine so wichtige Entscheidung bei Naht trifft, mit der er hätte nicht leben können. Er sollte diese Entscheidung überdenken, eine Nacht darüber schlafen. Hast du jemals in der Nachfolge Jesu etwas zu verlieren gehabt? Hattest du jemals in der Nachfolge Jesu etwas zu verlieren? Hat die Nachfolge Jesu dir jemals etwas gekostet? Ich kenne Leute, die wegen ihres Glaubens alles verloren haben. Eine Pastorin aus Südafrika war mit einem Mann verheiratet, der einst ein Hindu war. Als sie ihn heiratete, wurde er zu einem Christen. Und als sie ihn heiratete und er ein Christ wurde, hat seine Familie ein öffentliches Begräbnis für ihn veranstaltet. Sie kauften einen Sarg, Blumen. Sie haben ein öffentliches Begräbnis für diesen Mann abgehalten. Es war ein richtiges Begräbnis, aber ohne seine Leiche. Als mein Pastor sie kennenlernte, waren sie schon 12 Jahre verheiratet. Und in diesen 12 Jahren haben seine Eltern nie wieder mit ihm gesprochen. Denn als er sich entschieden hat, ein Christ zu werden, hat er einfach alles verloren. Seine ganze Familie verloren. Als er ein Jünger wurde, kostete ihm das alles. Hat dein Weg mit Christus dir jemals etwas gekostet? Musstest du jemals etwas opfern? War dir dein Weg mit Christus so wichtig, dass du bereit warst, daran festzuhalten, egal was es kostet, auch wenn es heißt, dass du etwas loslassen musst? Hat dich dein Weg mit Christus jemals etwas gekostet? Ich kenne persönlich einen Mann, wäre sein Glaube nicht so stark und seine Bereitschaft, kompromisslos mit Jesus zu wandeln, dann wäre er mit vielen Frauen ins Bett gegangen, ohne mit ihnen verheiratet zu sein. Denn als er sich entschieden hat, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht, musste er seine Begierden und Lüsten untergraben, überwinden. Und das bedeutete, nachts allein ins Bett zu gehen und den Fingern von den Frauen anderer zu lassen. Wenn dein Weg mit Christus nicht auf diesem Niveau ist, dann bist du nicht das, was du sein solltest. Gott möchte, dass du darüber hinauswächst. Gott möchte, dass du darüber hinauswächst. So verherrlichst du seinen Namen. Also Jesus sagt, wenn du mich genug liebst, wird es dir etwas kosten. Zu der Samariterin sagte er, wenn du an mich glaubst, wird dein Leben ganz anders sein, als es bisher gewesen ist. Und ihr Leben hat sich komplett verändert. Im Vers 28 sehen wir, ja, sie ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht. Klingt das vertraut? Kommt, seht. Das ist unser Thema, oder? Kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich jemals getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Man bedenke, sie kam zum Brunnen, um nur eines zu tun, Wasser zu holen. Das ist jetzt ganz unwichtig geworden, plötzlich. Es ist jetzt ganz unwichtig geworden. Aber warum? weil sie lebendiges Wasser gefunden hat. Das Wasser aus dem Jakobsbrunnen, das für Mensch und Vieh gleich gut ist, kann warten. Jetzt hat sie jenes Wasser gefunden, das ausschließlich für den Menschen ist. Jenes Wasser, das den Menschen erst zum Menschen macht, zum Menschen Gottes. Die Frau beginnt schon Jesus ähnlicher zu werden, dem das Essen nicht so wichtig war, wenn er nur die Freude hatte, den Willen seines Vaters zu tun. Die Samariterin kam mittags zum Brunnen, weil sie die Leute in der Stadt meiden wollte. Nikodemus kam nachts zu Jesus, weil er von niemandem gesehen werden wollte. Nachdem die Samariterin Jesus begegnet, legt sie alle Menschen scheu ab und geht zu den Leuten und spricht über Jesus. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich jemals gemacht habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Sie wollte dort die Menschen meiden, aber jetzt hat sie lebendiges Wasser gefunden und sie will, dass die ganze Stadt das erfährt. Ist dein Weg mit Christus auch so, dass der Geist Gottes in dir keine Ruhe lässt, dass du willst, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen? Ist es bei dir so? Sie geht zu den Leuten und spricht von Jesus. Sie fängt sofort an zu evangelisieren. Sie hat Jesus gerade kennengelernt und sofort legt sie los. Und die ganze Stadt hörte auf sie. Die ganze Stadt kam zu Jesus. Das ist, wow. Die ganze Stadt kam Jesus entgegen und bat ihn, bei ihnen zu bleiben. Und Jesus blieb dort 2 Tage in dieser Stadt. Nachdem Nikodemus Jesus gehört hat und durch seine Worte zum Glauben kam, nahm er ihn unter seinen Berufskollegen in Schutz. Nach der Kreuzigung nahm er mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz herab, um ihn mit einer würdigen Bestattung zu ehren. Weiter geht's. Johannes 4, Vers 43. Es heißt hier, nach den 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Von diesem Zeitpunkt an ist Jesus ganz allein. Die Jünger sind nicht mehr bei ihm. Die Jünger werden nicht mehr erwähnt. Sie sind nicht mehr bei ihm. Jesus ist jetzt ganz allein. Sie sind weg. Die Jünger sind weg. Wo sind sie denn? Markus 1. Parallelstelle Lukas 5. Sie sind wieder am Fischen. Sie sind zurück zum Fischerboot. Jesus sagte zu ihnen, kommt und seht. Und er nahm sie. Die ganze Zeit waren sie bei ihm. Und nun, jetzt, Jesus ließ sie gehen. Von der ersten Begegnung mit Jesus bis jetzt sind 4 Monate vergangen. Johannes 1, Johannes 2, Johannes 3, Johannes 4. Und am Ende von Johannes 4 sind 4 Monate vergangen. Jesus nahm sie mit, um ihnen zu zeigen, was es heißt, ein Jünger zu sein. Was es heißt, ein Jünger zu sein. Regel Nummer 1. Ein Jünger muss willig sein zu kommen und mit bloßen Augen, mit eigenen Augen zu entdecken. Regel Nummer 2. Ein Jünger muss immer mit dem Unerwarteten rechnen. Denn das Unerwartete die Phase ist, in der Gott seine Herrlichkeit offenbart. Regel Nummer 3. Ein Jünger muss lernen, dass die Kirche nicht perfekt ist. Dass die Kirche nicht perfekt ist, weil sie aus Menschen besteht, die nicht perfekt sind, die alle auf die Reinigung durch Jesus angewiesen sind. Regel Nummer 4. Ein Jünger muss lernen, dass jeder Mensch, egal wie gut er ist, egal wie angesehen er ist, dass er von Neuem geboren werden. Und nun Regel Nummer 5. Ein Jünger muss seine Vorurteile ablegen, um Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können. Er nahm sie mit, um ihnen zu zeigen, was es heißt, ein Jünger zu sein. Doch bevor sie den nächsten Schritt gehen konnten, mussten sie alles noch einmal überdenken. Sie mussten alles noch einmal überdenken. Deshalb erlaubte Jesus ihnen zu gehen. Und sie kehrten zum Fischerboot zurück. Es vergingen dann etwa 2 bis 3 Wochen, bis Jesus wieder am See Genezareth vorbeiging. Und in Markus 1, Vers 16 heißt es, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus dem See, denn sie waren Fischer. Und er ruft sie. Er sagt, oh, Andi, bist du das? Simon, seid ihr das? Und er lädt sie noch einmal ein. Und jetzt heißt es nicht, kommt und seht, sondern kommt und folgt mir wirklich nah. Versteht ihr das? Nun heißt es nicht, kommt und seht, sondern kommt und folgt mir richtig nah. Kommt und folgt mir endgültig nah. 4 Monate lang hat er ihnen gezeigt, worauf sie sich einlassen wollten. Deshalb rege ich mich nicht mehr auf, wenn wir hier eine Veranstaltung haben und einladen und wenige kommen oder gar keiner kommt. Denn ich weiß, dass Gott manche Menschen hierher führt, die abwägen müssen, was es ihnen kosten würde, hierher zu kommen, Teil des Leibes Christi zu sein, Teil dieser Gemeinde zu sein. Denn in dieser Gemeinde gibt es Dinge, die Menschen suchen, die sie aber nicht finden werden. Ich sage das nicht mit Arroganz, sondern weil diese Gemeinde eine besondere Gabe hat. Denn Gott hat mich hier eingesetzt und ich gebe wirklich mein Bestes, um euch Gottes Wort bibeltreu und kompromisslos weiterzugeben. Eine Frau in Karlsruhe hat damals die Gemeinde verlassen, wegen meiner Predigt. Sie sagte, sie sei gegangen, weil sie es satt hatte, sich ständig schuldig zu fühlen. Ich frage, habe ich etwas Falsches gesagt? Es ging um Unzucht. Sie ist also wütend auf mich, weil ich ihr gesagt habe, du sollst aufhören zu sündigen. Da es nun einmal ausgesprochen war, was hätte ich denn sagen sollen? Und versteht mich nicht falsch. Ich versuche nicht, jemandem zu treffen, wenn ich predige. Ich versuche nicht, jemandem zu treffen. Tatsächlich wusste ich nicht, was sie tat. Ich habe gepredigt und ich wusste nicht, was sie tat. Und ich hatte überhaupt nicht die Absicht, jemandem zu treffen. Aber ich versuche auch nicht, jemandem zu verfehlen, wenn ich predige. Die Botschaft soll für alle sein. Nicht nur für eine und die anderen sind außen vor, sondern für alle. Aber woraus ich hinaus will, ist, Gott hat mich hier berufen, weil er offensichtlich etwas mit dieser Gemeinde vorhat. Es ist nicht die einzige Gemeinde in dieser Stadt, Aber diese Gemeinde ist von Gott berufen, von Gott gesalbt worden. Und wenn Gott dich hierher führt, dann ist es, weil er in deinem Leben Dinge tun möchte, die er bewusst an keinem anderen Ort in dieser Stadt tun will. Und in dieser Zeit hier zusammen werde ich dir bibeltreu und kompromisslos und in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Wort weitergeben, damit du in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer mehr wächst und dass du Jesus ähnlicher wirst. Jesus ließ ja so erkennen, worauf sie sich einließen. Und überließ den Rest dem Heiligen Geist. Er sagt zu ihnen, kommt und seht. Und sie sind gekommen und er hat ihnen gezeigt, worauf sie sich einließen. Und er überließ den Rest dem Heiligen Geist. Nun habe ich versucht, euch zu erklären, was die Bibel sagt über die Nachfolge der Jünger. Jetzt überlasse ich den Rest dem Heiligen Geist. So sind wir nun am Ende des ersten Blocks. Kommt und seht. Viele kommen, um zu sehen, aber sie sind nicht bereit zu kommen und wirklich nachzufolgen. In der Tat kommen viele, weil ihre Freunde auch kommen. Viele kommen, um ihre Freunde zu treffen. Viele kommen, weil es gutes Essen gibt. Viele kommen, weil es nur wegen des Lobpreises. Viele kommen nur in der Adventszeit und wegen Weihnachten. Aber nach Weihnachten lassen sie sich nicht mehr blicken. Jesus lädt uns aber ein, nicht nur zu kommen und zu sehen, sondern zu kommen und ihm wahrhaftig nachzufolgen. Das wird dann unser nächster Block sein. Kommt und folgt mir nach. Beginnend nächsten Sonntag. Also Fortsetzung folgt nächsten Sonntag. Amen.